Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Auf einem fernen Planeten, in den Untiefen des Dschungels. Blutroter Regen. Die Hütte einer Hexe.
Was ist das nur für ein Ort?
Hier wohnt etwas Altes, etwas Böses.
Eine dunkle Bedrohung, schwarze Magie. Flüche, die tief unter die Haut gehen.
Verflucht! Wir haben lange verflucht! Hörst du?
Eine gefährliche Suche in den Schatten eines Tempels. Zwischen innerer Zerrissenheit und den Gefahren der Fremde.
Ich bin am Ende, Nigel. Ich bin einfach am Ende.
Low Orbit Drift nimmt euch mit auf eine Reise in die Abgründe eurer Seele.
Spürst du das auch? Diese Wärme ganz tief in dir drin.
And all hope ends here. Die neue EP, jetzt überall zu hören. Dieses Abenteuer wird sie schier an die Lautsprecher fesseln. And all hope ends here. Jetzt. Überall.
So, das war ein kleiner Appetizer für die neue EP meines Gastes Udo Fischer. Also meines Gastes nächste Woche. Aber dazu dann später mehr. Und dazu später mehr. Ich habe ja schon eigentlich alles gesagt. Denn, jetzt geht es erstmal um einen ganz anderen Mensch, nämlich Daniel.
Hallo.
Hallo. Hallo, Daniel.
Hallo. Hallo.
Und Sam Hell, der nach Frogtown kommt.
Genau, ganz ohne Bubblegum. Und erstaunlich wenig Ass-Kicking, aber.
Ich schrob sowas. Also, ich versuchte meine Gefühle zu Hell Comes to Frogtown einen Satz zu packen. Ich dachte eben, Eat Lead Frog ist es eben nicht, ne?
Nee, ne?
Bubblegum und so weiter.
Ja.
Aber er gibt sich Mühe.
Auf jeden Fall. Ich mag Roddy Piper, also von daher, das ist
du hast ihn dir beigewünscht. Da ist er.
Genau.
Und zu zweit sprechen wir über Dead Heat, ebenfalls aus dem Jahr 1988 von Mark Goldblatt.
Ja.
Ja.
Ja, beide im Vertrieb zumindest von New World Cinema.
Ja.
Nein, New World Pictures hießen sie tatsächlich.
Richtig, ja.
Auch sowas. Was halt recht viel und häufig in VHS-Zeiten irgendwie vor Filmen vor sich hin flimmerte, die, naja, gar nicht so gut waren.
Genau, ehemals die Firma von Roger Corman, aber auch, naja gut, ich meine, die haben auch richtig gute Filme gemacht, zum Beispiel wirklich Genre-Klassiker wie Hellraiser produziert.
Ja, natürlich, und auch hier Miss Branagh's, The Final Program, darüber hatten wir auch mal gesprochen.
Ah, ja, langes ist es
genau. Ja.
Ein feiner Film.
Ja, der war ziemlich cool, aber der war auch aus den 70ern, ich rede ja mehr so, ja okay, Star Crash ist auch aus den 70ern, aber ja, ich erinnere mich halt natürlich an Battle Beyond the Stars,
ja.
Galaxy of Terror,
ja.
So eine Sachen. Aber ich meine, ja, dann haben sie aber zumindest vertriebstechnisch hatten sie auch wie Christiane F. und Fitzcarraldo und sowas. Und
ja, natürlich, nicht, klar. Aber ich bin ja. Aber auch gedanklich eher bei Humanoids from the Deep und nicht so sehr bei, genau, Werner Herzog.
Genau.
Aber ja, so war das eben damals. Aber ich meine, Troma hat eben auch viel Arthouse vertrieben.
Durchaus, ja.
Es ist ein dreckiges Geschäft. Also ich finde insbesondere bei...
Someone's gotta do it.
Ja. Insbesondere bei Dead Heat merkt man so die New World Pictures Bubble doch noch sehr, weil da sind eben so einige Gestalten, die man eben auch aus Corman-Produktionen kennt. Also Mark Goldblatt, allein der Regisseur, war eben Editor auch bei Joe Dantes Debütspielfilm Piranhas oder eben auch für Joe Dante für The Howling und Robert Picardo ist dabei, der wiederum Buddy ist von Joe Dante und so reicht man sich eben hin und her.
Mhm. Ja. Ja, ich meine, damals so hinten raus quasi könnte man ja nochmal über den ersteren Warlock reden und über den Punisher mit Dolph Lundgren haben wir beide noch nicht gehabt.
Aber stimmt, das war, glaube ich, die einzige andere Regiearbeit von Mark Goldblatt. Oder hat er noch mehr gemacht?
Das weiß ich gar nicht.
Aber zu ihm kommen wir ja später. Wir fangen an mit hier Froggies und Sam Hell, also Roddy Piper.
Ja.
Und Sandal Bergman. Uff. Ja, wo fangen wir eigentlich an? Ich habe den Titel nicht.
Bei der Inhaltsangabe?
Bitte?
Bei der Inhaltsangabe?
Okay, ja, die Inhaltsangabe sehr, sehr gerne. Der Film hat, glaube ich, mindestens einen deutschen, wahrscheinlich aber eher 3 bis 5 deutschsprachige Titel. Ah. Einer von denen ist The Hunter.
Natürlich, sehr deutschsprachig, ja.
Oder Sam Hell ist der Jäger aus dem Jahr 1988. Und zudem schreibt Schlombi bei der UFDB, die Welt ist zerstört, die meisten Männer können keine Kinder zeugen. Eine der wenigen Ausnahmen ist Sam Hell, das ist dem Roddy Piper, der einen Deal mit der Regierung eingeht, so viele Frauen wie möglich zu schwängern. Einige fruchtbare Frauen werden in Frogtown gefangen gehalten, einer Stadt, in der Mutanten leben, deren Gene sich aus Frosch und Mensch gemischt haben. Gemeinsam mit der MedTech-Beauftragten Spangle, ist auch ein geiler Name.
Ja, ja.
Sandal Bergman und der Bordschützin Sentinella, ist auch ein guter Name, Zach Morrell, dringt Sam in die verbotene Zone ein, um die Frauen zu befreien. Ich musste bei der Schande gleich gestehen, ich guckte den Film so, jetzt schon zum zweiten Mal, und dachte mir die ganze Zeit, auch jetzt wiederum, Hell Comes to Frogtown ist aber auch so ein bisschen hochtrabender Titel für das, was es ist, nämlich nicht, ja. Also da bricht jetzt nicht wirklich die Hölle los. Nein. Und ich habe jetzt erst beim zweiten Mal gemerkt, dass da ein Pun versteckt ist im Titel.
Du meinst, weil
unser Sam Hell heißt
und die ganze Zeit kommen soll, oder was?
Ja, genau.
Ja, okay,
weil gut. Sam Hell nach Frogtown kommt. Und ich habe zum ersten Mal den Film vor vielen Jahren geguckt, dachte mir auch schon so, ja, Hell Comes to Frogtown, naja, also die paar Prügeleien, da explodiert mal ein Auto, aber die Hölle ist es jetzt wirklich nicht.
Hm? Nein, aber tatsächlich, ja, ich glaube, ich fragte mich auch so ein bisschen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Wortwitz innerhalb der ersten 5 Minuten verstanden. Mhm. Aber ich habe mich auch im Nachgang so ein bisschen gewundert, ob das nicht vielleicht ein bisschen Etikettenschwindel ist auch. Mhm. Ne? Und auch gerade natürlich mit diesem brachialen Kinoposter, wo er mit verschiedenen Wummen da stehen darf, umzingelt von Mutanten, Fröschen, und Sandra Bergman darf den Enkelklinger geben und so. Und ich habe mich sehr amüsiert bei diesem Film. Mhm. Ich fand ihn sehr lustig und ein bisschen zu lang alles in allem. Ich glaube, sie hätten gut und gerne eine halbe Stunde wegmachen können. Aber was?
Der ist ja nur gut 80 Minuten.
Ja, und? Nein, aber sagen wir mal so, dass ihnen einen gewissen Hang zur Selbstironie kann man ihnen nicht nehmen. Und das macht die ganze Sache auch, glaube ich, sehr sympathisch. Aber ja, das ein oder andere Brikett mehr aufgelegt hätte vielleicht dem Ganzen ganz gut getan. Weil ich nämlich wirklich vermute, dass quasi unter all dem eine Menge Energie steckt. Ein paar ganz gute Pläne und auch durchaus Versuch, mit wenig Geld gute Tricks zu machen und alles. Also der Film hat meiner Meinung nach das Herz am rechten Fleck. Und da bin ich ja dann oftmals ein bisschen wohlwollend und sage halt, komm, ich lasse mich drauf ein, macht mal was draus. Und ich kann nicht behaupten, dass der Film nicht was draus machen würde. Er macht halt vielleicht nicht genug draus.
Ich werde heute Abend auch sehr wohlwollend sein. Muss aber in letzter Konsequenz dann, glaube ich, sagen, vielleicht ein wenig später nochmal, dass ich den Film dann doch eher in der Summe mittelmäßig fand.
Das ist völlig legitim, ehrlicherweise.
Ich glaube, ich hatte mir einfach ein bisschen mehr erhofft. Jetzt nicht, was die Production Values oder die Schauspielkünste oder die Qualität des Drehbuchs betrifft, sondern einfach ein paar mehr interessante Ideen. Ich war am Anfang sehr stark, muss ich sagen, vielleicht war das einfach auch schlecht, in der ganzen Anlage diesen Film zu gucken, bei Die Jugger.
Ja.
Und er hat eben sehr viele spannende Ideen. Die sind auch nicht immer perfekt in der Umsetzung, aber er hat sehr, sehr viele eigene Ideen. Und das hier, also die guten eigenen Ideen, finde ich, die Hell Comes to Frogtown hat, die verbrät er eben so in den ersten 2, 3 Minuten. Also dieses Visual mit der Freiheitsstatue fand ich zum Beispiel super, die ja nicht die echte Freiheitsstatue ist, sondern eben einfach nur ein kleines Modell. Dann werden eben auch so diese eigene Terminologie dieser Welt wird eingeführt, hier mit Squid Lips und Greeners, und du merkst, da ist so, Entschuldigung, ich bin sehr, sehr mit den Anglizismen heute, aber da geschieht eben ein Worldbuilding.
Ja.
Und dann sagt der Film nach, weiß nicht, 5 oder 10 Minuten, ach, scheiß drauf.
Ja.
Hier ist Roddy Piper und jetzt wird's geckig.
Ja.
Und das ist auch total okay, aber es ist eben weniger als das, was die ersten 5 Minuten versprechen.
Korrekt. Und dann hält sich der Film eben doch relativ lange eben daran auf, die Welt im Prinzip nochmal auf eine neue Art und Weise einzuführen. Ja. Und ist dann eben alles gar nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern eher so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ach Gott, sie drehen halt oder sie stellen halt so diese klassischen postapokalyptischen Filmideen halt so auf den Kopf, indem sie halt sagen, die Frauen sind jetzt hier diejenigen, welche alles in der Hand haben, weil eben die Männer nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu zeugen. Mhm. Und entsprechend hat sich die Gesellschaft da halt in eine deutlich andere Richtung halt entwickelt. Und der Film kann sich nicht so richtig einigen, ob er das jetzt absurd findet oder cool.
Ja.
Und das liegt auch daran, wie eben tatsächlich die Figuren gehandhabt werden, weil also so eine Figur wie halt hier die von, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Sackville oder Sassville ausgesprochen wird, weil ihr vollständiger Name ist Cecilia, also von daher. Aber also Sentinella zumindest, ja, die ist ja, die ist ziemlich cool. Ich mochte die Figur sehr, sehr gerne. Sehr taffe, ballerwütige Soldatenbraut irgendwie.
Und ist sicher auch nicht so fein, sich ab und zu auszuziehen.
Ja, auch das, ja. Bin nicht traurig gewesen drüber. Aber auf jeden Fall, genau, aber Sandra Bergman weiß eben nicht so genau, ist im Prinzip genauso. So, ist sie ein bisschen nerdy oder ist sie tough? Macht sie sich hier gerade lustig über ihr eigenes Valeria-Image? Mhm. Oder will sie sich davon freischwimmen? Oder was? Also kommt da nicht auf den Punkt. Genauso wie sie nicht so richtig auf den Punkt kommen, ob ist Roddy Piper jetzt unser Actionheld? Ist er ja. Also quasi der so ein ähnlicher Nicht-Kurt Russell wie in Sie leben? Oder ist er eigentlich eher die Parodie davon? Oder ist er eigentlich der Comic-Relief-Charakter in diesem Film? Also, da sehe ich tatsächlich das größte Problem, weil sie sich halt ganz lange und also eigentlich bis zum Schluss nie so hundertprozentig einigen können, ob sie das jetzt ernst meinen oder ob sie halt das Genre parodieren wollen, ob sie eigentlich gerne in dem Genre spielen möchten, aber irgendwie ein bisschen Humor reinbringen wollen, aber nicht ganz genau wissen, wie der funktionieren soll. Und da kannst du dir eigentlich jetzt fast jede Figur rausnehmen, die wir im Laufe der nächsten knapp 80 Minuten knapp 90 Minuten treffen. Sie haben alle ihre Momente, wo es irgendwie ein bisschen überkandidelt ist und dann aber auch durchaus wieder tough oder gefährlich oder abenteuerlich oder sonst irgendwas. Und grundsätzlich mag ich die Mischung. Und ich sag nochmal, ich glaube, der Film hat ganz, ganz viele positive Momente, aber er weiß einfach nicht, worauf er hinaus will. Und das wird eben auch sehr schnell klar, wenn wir eben nach dem, da gebe ich dir auch völlig recht, diesem sehr, sehr coolen Einstieg jetzt erstmal fast eine halbe Stunde brauchen, um die Figuren überhaupt halbwegs auf den Weg nach Frogtown zu bringen.
Ja, das hat allem recht. Und gleichzeitig frage ich mich doch, für wen ist diese Podcast-Folge gemacht und für wen, nicht. Ja, also ich fühle mich ganz selten bezwungen in der Vorbereitung auf die Filme, über die wir reden. Aber tatsächlich dieses Mal, als ich Hell Comes to Frogtown jetzt guckte und meine Erinnerung an die erste Sichtung des Films war wirklich nur noch sehr, sehr vage. Ich konnte mich hier kaum noch irgendwas erinnern. Und deswegen war das jetzt fast eine jungfräuliche Erfahrung.
Ja.
Ich guckte das Ding so und dachte mir, ja, ich glaube, jeder Satz, der irgendwie analytisch, kritisch, pseudo-akademisch oder realakademisch ist, wie auch immer, wird diesem Film nicht gerecht. Menschen gucken diesen Film,
ja,
machen sich die von mir oft dabei zitierte zweite, dritte, vierte Dose Faxe auf und denken sich, geile Scheiße. Roddy Piper und Sandal Bergman, zieh dich bitte aus. Ohne das bitte wahrscheinlich. Und jetzt stehen wir beide hier und analysieren das Ganze. Ich habe leider nicht mehr geschafft, irgendwie zwischen Feierabend und unserer Aufnahme genug zu trinken. Mein erstes Bier geht gerade zur Neige. Mehr habe ich nicht geschafft. Ich hätte, glaube ich, mehr trinken müssen. Ich habe dir, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und ich habe dem Film auch nichts hinzuzufügen. Außer, dass ich da saß die ganze Zeit und dachte, ja, das ist irgendwie cool, auch so ein bisschen irgendwie peinlich. Ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen unangenehm berührt. Das hat mich dann fast schon so ein bisschen an diese Sexklamotten erinnert, über die wir ab und zu sprechen. Damit irgendwie Frauen, die schon... Du hast ja gerade bereits gesagt, wir leben in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Frauen diese Welt, in der wir uns befinden, beherrschen, aber sich da doch nicht eben zu blöd sind, um bei jeder Gelegenheit zu strippen,
ja,
oder ich weiß nicht, aus welchen Gründen ihre Kleider loszuwerden. Meist mit dem Hinweis darauf, dass sie trainiert sind dazu, was sagt Sandra Bergman einmal, Männer zu manipulieren zum Samenerguss,
ja,
zum Beischlaf.
Ja.
So. Und ich fand das ganz cool, bis zum irgendwie zweiten oder dritten oder fünften Mal. Und dann dachte ich mir so, oh, ja, ist irgendwie auch so ein bisschen doof. Und stellte mir eben auch die Frage, wie du, ist das jetzt, ist das schon so meta, dass man sich der eigenen parodistischen Natur dessen, was man da so zeigt, bewusst ist? Oder machen die das wirklich auch mit der Brust und der Überzeugung und sagen, ja, das ist mal ein cooler, unterhaltsamer, sexy Actionfilm?
Aber ich glaube, der Film ist sehr inspiriert zumindest von, ja, also auch so Metal, Heavy Metal.
Sag's gerne nochmal.
Ich krieg's nicht raus, Metall, Urillon, Schwermetall. Genau, also so Comic-Reihen und Geschichten aus den 70ern, die eben sehr viel freizügiger waren, alles in allem, und dann aber auch gleichzeitig eben mit gerütteltem Maß an Sozialkritik ankamen und das eben auf eine Art und Weise vermittelten, wie es eben so knapp nach den 68ern gutiert wurde. Und eben, naja, schon 10 Jahre oder 15 Jahre später sah es dann eben etwas anders aus, und dann stellt man sich natürlich schon die berechtigte Frage, ist das jetzt eigentlich Empowerment oder ist das frauenfeindlich? Also ich vermute mal, der Film würde selber niemals auf die Idee kommen, A, diese Frage zu stellen und B, sie auch nur beantworten zu wollen, weil dafür ist er nicht intelligent genug. Er will auch gar nicht, und wollte ich dir auch die ganze Zeit zustimmen bei deiner Anmerkung, dass man dem Film nicht analytisch kommen sollte. Es fällt mir schwer, das abzuschalten. Ja. Aber es wäre auch ein sehr kurzer Podcast, wenn ich nur sage, ja, geile Scheiße. Was ist geile Scheiße? Ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte ich den gesehen 1988 auf Video oder vielmehr 90 vermutlich oder sowas, dann hätte ich den gefeiert ohne Ende. Also, weil
ja, ist, natürlich. Klar.
Es ist schon cool. Es macht alles echt Spaß. Und der Film ist eben. Er ist nicht hyper originell, aber er hat ein paar echt hübsche Einfälle, auch später, wenn er dann nach Frogtown zum Beispiel kommt. Ich finde zum Beispiel die Tanzfröschin.
Ja.
Ich habe ihren Namen vergessen.
Arabella?
Arabella, ja, das kann sein, genau. Die fand ich zum Beispiel richtig, richtig dolle Klasse. Auch ihre Maske war super, weil sie eben erstaunlich viele Gesichtszüge hatte, die aber gar nicht so sehr über das Latex kamen, sondern wirklich von der Schauspielerin selber über ihren Augenaufschlag oder die Art und Weise, wie sie den Kopf bewegt hat, im Prinzip reinkam. Dachte mir, das ist, da hat sich aber einer echt wirklich, oder vielmehr eine, wirklich Mühe gegeben, halt irgendwie einen Charakter zu erschaffen unter all dem Plastik. Ich fand es einfach ziemlich großartig, was das eben auch für ein Kommentar ist auf genau solche Frauenrollen in dieser Art von Filmen, und dass sie dann immer aussieht wie ein Frosch, ich fand das hervorragend. Genauso auch hier, der leider nur sehr kurz aufkommt, auftaucht Leroy, der Dealer da in der Bar, in der Arabella tanzt.
Ist das der mit der Schwimmbrille?
Der hat im Prinzip hat er sowas Ähnliches wie eine Sonnenbrille auf und einen weißen Anzug und ein Fez.
Oh, ein fantastisches. Ein tolles Design, finde ich.
Ja. Aber der ist eben komplett, also der, abgesehen davon, dass er ein Frosch ist, ist er aber eben komplett rausgeplumpst aus all diesen Abenteuerfilmen der, keine Ahnung, 30er bis 50er. Ne?
Das ist so großartig, ja.
Ich fand den so toll. Ich fand das eine ganz, 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 ganz großartige Idee. Und dass halt zum Beispiel sich dessen Lippen nicht so toll bewegen, hat mich dann an der Stelle gar nicht mal gestört. Weil ich fand einfach das Design von dem Viech so unglaublich toll und einfach die Rolle und was er da macht, ist super. Und dann am Ende, Commander Toti, der Ober-Baddy im Prinzip von den Fröschen, bei dem haben sie offenkundig richtig Geld reingesteckt, weil der eben verschiedene andere Bewegungen halt in der Maske hatte, inklusive Augenlider, die von unten nach oben klappen.
Oh, wow. Scherz, ja.
Also wirklich, nochmal, man sieht, an welchen Ecken sie gespart haben, an welchen Ecken sie wirklich Geld reingesteckt haben, und man sieht immer mal wieder so eine Spur von Brillanz auftauchen, was Designs angeht, was Ideen angeht und auch eine glaube ich, eine ernste Leidenschaft, das so weird wie irgend möglich zu machen, was man hier tut. Sicherlich immer in irgendeiner Form inspiriert, zumindest von Sachen, die sie selber mal cool fanden, wie halt zum Beispiel welche Comics oder so. Und nochmal, ich weiß das zu schätzen, und deswegen hatte ich eben auch so einen Spaß dran. Und ich mag Rowdy Roddy Piper. Ich mochte Roddy Piper als Wrestler. Ich mochte ihn in Sie leben. Ich mochte ihn in seinem Mini-Auftritt in verschiedenen Cyndi Lauper-Videos. Ja, weil der Mann muss eben auch ein gerüttelt Maß an Selbstironie gehabt haben. Mhm. Und hatte aber eben auch genug Star-Power und Präsenz, um eben bestimmte Sachen eben zu machen. Er war nie ein guter Schauspieler, kann man so nicht behaupten. Aber er muss eine coole Type gewesen sein. Und wo offenkundig auch der Einzige, den der andere Wrestler Sergeant Slaughter, den ich so mag, zu sich nach Hause eingeladen hat, weil er mit anderen nichts zu tun haben wollte. Aber zumindest sind wir Roddy Piper deutlich zu früh gegangen, und ich freue mich, ihn hier zu sehen. Aber er ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen gefangen in einer Rolle, die nicht zu 100% definiert ist. Und ja, das gibt ihm auf der einen Seite verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, die ihm persönlich liegen. Er kann ein bisschen rumkaspern, er kann auch tough sein, er darf ein bisschen, für meine Verhältnisse ein bisschen zu wenig, aber er darf ein paar Action-Beats halt irgendwie reinbringen und sich ein bisschen bewegen. Aber er wird halt, ich habe manchmal so das Gefühl, er wird allein gelassen vom Skript oder vom Regisseur oder und dann trifft er nicht permanent die richtigsten Entscheidungen in den Szenen.
Ich war ein bisschen überrascht über Roddy Piper, ihn hier so zu sehen. Es war ja tatsächlich so nach Ende seiner Wrestling-Karriere eine seiner allerersten Filmrollen überhaupt. Also sehr, sehr früh auf jeden Fall, so in seiner Schauspielerkarriere. Und es war fast ein ganzes Jahr vor Sie leben. Dennoch wirkt seine Rolle hier fast so ein bisschen wie eine Parodie dessen, was er eben in Sie leben macht und in späteren Filmen macht. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so stark wert meinerseits, sondern einfach nur tatsächlich einfach eine Wahrnehmung meinerseits, die eben war, oh, ich bin erstaunt darüber, dass er jetzt schon damit anfängt, quasi so sein eigenes Image so zu parodieren.
Ja, ja.
Also ich finde ihn auch durchaus amüsant hier. Ich finde eben die Witze, die gemacht werden über ihn als Sam Hell, der ja quasi so eine Verlängerung seiner eigenen Star-Persona ist, werden etwas überstrapaziert. Also dieses mit dieser unglaublichen Manneskraft und Potenz und Samenstau und mein Gott, meine Güter, deren Rohr-Witze, die gehen dann auch irgendwann an Übermaß hinaus, an dem ich noch sage, ja, es ist irgendwie jetzt auch so nicht mal so wahnsinnig lustig.
Ja.
Aber es ist okay. Ich verstehe. Ich verstehe, warum er hier ist, warum er diese Rolle spielt. Er macht doch alles richtig. Alle machen ja alles richtig. Ich glaube, alle sind hier irgendwie sehr, sehr mit vollem Herzen dabei. Du hast vorhin gesagt, der Film, auch glaube die Leute hinter der Kamera haben all das Herz am rechten Fleck. Kostüme tipptopp, Maskentop, Steve Wang, der später Regisseur war von The Giver und Drive, die ich beides sehr mag, mit Mark Hamill bzw. Mark Dacascos in der Hauptrolle. Beides tolle Actionstreifen. Also ich glaube, alle Beteiligten hier machen einen fantastischen Job. Und dennoch denke ich mir die ganze Zeit, ich wünschte, der Film wäre ein bisschen ambitionierter. Ich würde so gerne mehr über diese dystopische Welt erfahren, in der die leben, über Frogdown erfahren. Woher kommt eigentlich Sam Hell? Es wird eben alles am Ende so preisgegeben oder verkauft für einen guten Gag oder für weniger gute Gags. Es gab wieder und wieder die Situation, in der ich diesen Film guckte und dachte mir, ja, ich weiß, was sie hier tut und das ist total amüsant und klar, es gilt 85 Minuten unterhaltsam zu füllen für $1 Million. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld. Und dennoch denke ich mir die ganze Zeit, ich wünschte, ich würde einfach ein bisschen mehr erfahren über diese Welt. Es gibt ja noch so anderthalb Sequels zu diesem Film. Ein richtiges und eins, das irgendwie später neu betitelt wurde, aber eigentlich kein echtes ist. Ich frage mich, ob die vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss geben über diesen Kosmos, den Frogdown-Kosmos, aber mir war das alles so ein bisschen zu wenig.
Ja, ich verstehe dich.
Unterhaltsam, aber sehr, sehr wenig. Ein sehr schmales Vergnügen.
Ja, verstehe dich ja durchaus. Ich meine, es ist halt, ich glaube schon, dass es ambitioniert alles ist. Wie gesagt, ich denke, dass sie vielleicht ein bisschen, du sagtest gerade, es wird verkauft für einen guten Witz oder für einen Witz.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich das größere Problem, dass sie in letzter Instanz sich eben nicht drauf einlassen. Ich meine, ich könnte mir echt vorstellen, dass Roddy Piper selber gesagt hat, ja, nur lass doch mal die Kirche im Dorf, ja. Ich meine, hier permanent irgendwie mich als
Brutmaschine?
Brutmaschine,
nee,
ja.
Nee, er ist ja keine Brut, er ist eine.
Ja, eine Begattungsmaschine.
Eine Begattungsmaschine,
also. Zu bringen. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass ihm das vielleicht sogar ein bisschen unangenehm war und dass er deswegen versucht hat, seine Figur halt einfach ein Stück runterzunehmen, also ein bisschen einzudämmen und ihm praktisch zu zeigen, dass der eigentlich der Vollhonk ist. Also offenkundig ist er eigentlich, also ich meine, offenkundig ist er charmant genug verschiedenen Frauen gegenüber, als dass er eben nicht auch von hier diesem Captain da, dessen Tochter er bezirzt hat, verprügelt wird. Ja, aber eigentlich ist er ein Hallodri und eben nicht der tolle, starke Actionheld. Und es stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, ob es nicht hätte eins von beiden nur sein dürfen. Ja, weil ich glaube, in dem Moment, in dem sie versuchen, halt beides zu etablieren, stehen sie sich ein bisschen im Weg. Weil ich meine, stell dir mal ernsthafterweise einen Film vor, in dem wirklich so ein Muskelheini durch die, so ein Muskel-Mad Max quasi durch die Gegend zieht und alles flachlegt, was nicht bei drei auf dem Baum ist und überall Kinder hinterlässt. Und dann ist ja auch noch gleichzeitig derjenige, der die Welt rettet. Ah, ich glaube.
Und das ist ja, glaube ich, auch offensichtlich humorvoll gemeint, wenn sie eben sagen, sie sind quasi auf ihn gestoßen durch die Spur quasi an Nachkömmlingen, die er hinterlassen hat. Und deswegen haben sie eben gemerkt, da zieht jemand durch die Lande mit einem erhöhten Sperm-Count, also Spermienzahl, ja, und ist besonders fruchtbar eben.
Ja.
Und haben deswegen eben eingesackt und ihm quasi diesen quasi Keuschheitsgürtel angelegt, dessen Regeln auch immer wieder neu etabliert werden.
Ja, alle paar Minuten haben wir was Neues über
das. Das steht eben auch für mich so im Widerspruch zu dieser wirklich teilweise echt ansatzweise interessant gezeichneten dystopischen Welt, die wir dort sehen, über die ich eben gerne mehr erfahren hätte. Und das hat mir immer wiederum wieder und wieder das Herz gebrochen, so beim Zugucken.
Ja,
dass ich dachte
ja,
so, ich glaube, ihr wollt eine geckige Geschichte erzählen, aber eigentlich habt ihr, glaube ich, besser, ihr verkauft euch einfach ein bisschen unter Wert.
Ja. Dankeschön. Genau das Gefühl habe ich auch. Ich meine, vielleicht haben sie sich auch wirklich gedacht, weil du vorhin noch Trauma erwähnt hast, vielleicht haben sie gedacht, wir machen hier mit dem schmalen Budget, das wir haben, gehen wir so ein bisschen in Richtung Toxic Avenger oder sowas.
Ja,
dass wir sagen, irgendwie wir haben all die Ekligkeiten und Gummianzüge und Zeug und so, aber dann gleichzeitig machen wir uns eben auch ein bisschen lustig drüber und kriegen irgendwie das bekiffte Mitternachtspublikum oder sowas. Ne? Und ich meine, es mag ja auch aufgegangen sein. Ja, ne? Der Film genießt ja einen gewissen Kultstatus und wird ja eben offenkundig sehr geschätzt. Und ich meine, ich bin ja auch eher durch Zufall drauf gestoßen, weil der eben jetzt gerade öfter mal wieder erwähnt wurde und in Ausschnitten verfügbar ist, so meme-lastig, wie er ist und all das. Und ich meine, wer bin ich, dass ich Ihnen das in irgendeiner Form nach über 30 Jahren absprechen sollte, dass das offenkundig aufgegangen ist, der Plan. So. Ne? Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht. Ich sehe das und denke, hier ist eine gute Idee. Hier ist ein Trick oder eine Maske, die nicht perfekt ist, aber auf die ich mich einlassen kann, weil ich die Idee dahinter verstehe. Hier sind Leute, die halt echt Spaß haben an der Sache und wirklich ihr Bestes geben, um mich zu unterhalten. Und da sind wirklich auch wirklich genug Szenen drin, die wirklich cool sind. Ich meine, wenn hier Sentinella eben zum Beispiel dann Spangle, Sam Hell und die gekidnappten Damen und die befreit und es dann eben diese Verfolgungsjagd gibt mit diesen beiden umgebauten Autos, die eigentlich keine wirklich geilen Karren sind, aber dadurch, dass sie sich halt ein paar Ideen haben einfallen lassen, wie zum Beispiel dieses Kanonenrohr, das aus dem Beifahrersitz rausragt. Und schöne Ideen einfach. Davon gibt es sehr viel in diesem Film. Das holt mich dann auch immer wieder so zurück, weil ich irgendwie denke, da ist ganz viel drin, aber sie bleiben immer so ganz knapp vor der Ziellinie stehen. Und nehmen dann halt lieber eine Abkürzung zu dem nächsten dümmlichen Spruch über Sam Herz Gemächt oder so.
Ja, jetzt bin ich, glaube ich, auch nicht der richtige Mensch, um die Attraktivität von Roddy Piper zu beurteilen. Ich guckte schon so ein bisschen darauf und fühlte mich eben, deswegen zitierte ich so diese ganzen Softsex-Filme der 70er Jahre, späten 60er Jahre herbei, über die wir auch schon noch und nöcher gesprochen haben, weil eben auch so eine Figur ist, von der ich, meine Wahrnehmung ist, er ist nicht nach objektiven Maßstäben attraktiv. Also nicht jetzt als Mensch im echten Leben, sondern in der Art und Weise, wie er uns hier präsentiert wird.
Korrekt,
so als ein bisschen abgeruppt und irgendwie Haare fettig und missmutig und er hat irgendwie keinen Bock auf gar nichts und ist eigentlich sich selbst der Nächste und keinen Bock auf alles andere. Was, wie jetzt soll er irgendwie Babys zeugen? Keinen Bock drauf. Und hat mich eben an diese unzähligen Männerrollen in diesen Filmen erinnert, die dann immer so mittelmäßig attraktive Lehrkräfte, möchte ich mal sagen, die dann ihrer 17-jährigen geilen Schülerin begegnet mit so, oh, aber hier, voller Charlotte, ich doch nicht, nein, lass sie mich in Ruhe. Ja, komm her, du Lehrer, du, ich brauch dich jetzt. Und so. Das ist so der Vibe, den der Film die ganze Zeit fährt. Wiederum, also ich möchte nochmal betonen, da ist nichts falsch dran und wir besprechen diese Art von Film hier, haben wir oft besprochen, werden wir wahrscheinlich auch wieder tun. Ich hab keinerlei Problem damit. Ich habe nicht ein Problem damit, aber ich habe so ein bisschen Beef damit im Kontext eines Films, von dem ich immer wieder denke, der könnte doch ein bisschen besser einfach sein. Du hast irgendwie was Interessantes erzählen, aber will er eben gar nicht.
Ja, ich meine, also erstens, ich denke schon,
also ich habe starke True Lies Vibes, dieser mit diesem zieh dich aus, wenn Sandal Bergman da zum dritten Mal strippt und dann und ich eben auch weiß, das steht da nur im Drehbuch, weil die Sandal Bergman haben und die eben super sexy ist oder super dünn, beides super sexy, super dünn und sich eben auch mal nackig macht, aber eben nicht ganz nackig wie Sentinella.
Aber auch da zum Beispiel, um mal eine Lanze für die junge Dame da zu brechen, ich fand diesen Tanz der drei Schlangen, fand ich ja unglaublich putzig. Ich fand das sehr. Ja, da reden wir mal nicht weiter drüber. Aber ich fand, also, alleine wie halt Sander Bergman als Spangle da eben anfängt, eben so total albern sich zu bewegen, dachte ich so bei mir, Hut ab, die sich auch für nichts zu blöd.
Ja, tatsächlich.
Ja. Und ja, bis sie dann versteht, was sie da eben tatsächlich zu tun hat, und dann merkt man, die Schauspielerin kann das halt eben denn doch ganz gut. Aber es ist, ich meine, nochmal, sowohl Sandra Bergman als auch Roddy Piper steht es tatsächlich sehr gut, dass sie so selbstironisch sind. Dass sie eben durchaus attraktive Menschen sind. Sicherlich, also ich verstehe auch deinen Einwand mit den Softsex-Komödien. Dass sie halt in Rollen hier fungieren müssen, in denen sie letztendlich nicht viel mehr zu leisten haben, als, naja, sexy sein zu müssen, im Kontext des der Welt, in der sie dort leben, aber auch im Kontext des Films an sich. Und dass sie dann eben sich so herrlich über sich selber lustig machen können, ist schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite sind immer deine Einwände völlig, völlig legitim, weil es mich natürlich immer auch rausreißt, in meinem Versuch, den Film ernst zu nehmen. Weil der Film eben ja immer mal wieder um die Ecke kommt und sagt, so, im Übrigen, jetzt nehme ich mal ernst. Wenn eben zum Beispiel Arabella stirbt.
Ja, klar.
Und ne, also vorher war sie halt irgendwie also eingeführt als sexy Frosch Lady, dann eher dafür für einen blöden Witz, in dem ihr halt Sam Hell dann einen Jutesack über den Kopf zieht, bevor er mit ihr Sex haben kann oder soll oder muss oder wie auch immer. Um nur dann wird sie letztendlich zur Geheimagentin und auch durchaus zur Lebensretterin, und auf einmal stirbt sie tragischerweise, was Sam Hell super ans Herz geht, woraufhin er dann eben den Mörder von Arabella selber massakriert, auf erboste Art und Weise. Und das heißt für mich eben, dass alleine an der Figur und den paar Szenen, die sie hat, nicht so richtig klar wird, was der Film mit dieser Figur eigentlich will. Oder schlimmer noch, der Film will mit der Figur immer das, was er gerade braucht von ihr. Und da ist keine Stringenz drin.
Ja, der Film ist weniger... Ich finde das weniger flapsig in der Summe, bis auf die Szene, die ich jetzt noch und euch ja zitiert habe, mit den ganzen Sex-Gags, als der Titel vermuten lässt. Ich glaube, er hat schon parodistische Züge, aber er hat eben auch einige Streckensequenzen, die überhaupt nicht lustig sind, die eben auch durchaus so im Rahmen des Möglichen ans Herz gehen sollen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen mein Mangel an Befriedigung mit dem Film. Aber wie gesagt, in der Summe, ich gucke mir das Ding an, ich fühle mich gut unterhalten, alle machen ihre Sachen gut. Ich finde so ein bisschen, ich habe ehrlich gesagt da keinen großen Mehrwert rausgezogen, aber so im Nachgang auch ganz interessant zu lesen, dass sie eben auch so ein paar alte Hollywood-Recken mitgewirkt haben, wie Rory Calhoun als Looney Tunes, den ich ehrlich gesagt nicht erkannt hätte.
Nee.
Aber eben auch William Smith, der Conans Vater spielt in Conan. Also der hat keine gemeinsamen Szene mit Sandal Bergman, aber es ist so eine Mini-Conan-Reunion.
Ja, das ist ja cool.
Das ist der Typ mit der Gasmaske. Ja.
Was übrigens auch ein cooler, also ich meine auch recht billige, billiges Kostüm ist, aber ein sehr effektives.
Der muss auch tatsächlich relativ brutal dran glauben. Da habe ich dann auch gedacht, oh Gott, der Film, also das kommt ja relativ spät, so nach 60, 70 Minuten. Und der Film hat es aber ernst.
Ja, auf jeden Fall.
Also, weil das ist durchaus hart, wie der Abgang von dem.
Genau, und Roddy Piper ist zu dem Zeitpunkt auch kein Hans Wurst mehr. Also
der Score ist auch tatsächlich ganz gut. Ich habe mich tatsächlich, zugegebenermaßen bei dieser Art von Film viel zu selten, mir den kompletten Abspann anzugucken. Aber David Shapiro heißt der Komponist. Ich kann ihm keinen anderen Film zuordnen. Guter Score. Hat mir echt gut gefallen. Also
ich fand
als erwartet.
Auf jeden Fall besser als erwartet, weil als der Film losgeht, zu den Titelcredits fand ich ihn ausnehmend nervig.
Das stimmt, da steckt so ein Bogen von zu.
Genau, und dann wie heißt das? Battle Hymn of the Nation heißt das Ding? Das relativ häufig zitiert wird, aber auch in einer etwas seltsamen, von so einer Art Frauenchor. Dachte aber auch so bei mir, okay, es ist ein bisschen viel, also zu häufig, aber die Idee dahinter hat ja auch wieder so ein Worldbuilding- Aspekt, der ist nicht dumm. Der ganze Film ist nicht dumm, überhaupt nicht. Ja. Er trifft halt nur schwierige oder vielleicht nicht unbedingt die Entscheidungen, die ich erwartet hätte oder die ich gerne gesehen hätte, an Stellen, an denen ich denke, dass der Film sie gebraucht hätte.
Ja.
So, aber ansonsten wird wundervoll. Nochmal, vor 20, 30 Jahren hätte der mich komplett weggeblasen, weil ich glaube, ich hätte ihn schon richtig cool gefunden damals.
Ja. Ich habe jetzt auch dem nichts mehr hinzuzufügen. Langsam wirkt doch der Alkohol. Ich habe mir doch mal eine Vorbereitung auf die Filmografie von, habe ich nochmal einen Blick auf die Filmografie des Regisseurs Donald G. Jackson geworfen und ja. Der hat irgendwie mehrere Dutzend Filme gemacht, die hervorragend sein könnten, aber ich vermute mal ganz schrecklich sind. Die haben nämlich alle Titel, die mehr oder weniger Hell Comes to Frogtown ähneln, ja. Wie The Rollerblade 7. Ja. Return to Frogtown hat er auch gemacht. Aber eben auch sowas wie Pocket Ninjas oder Kill Kill Overkill oder Roller Gator oder
Toad Warrior. Ganz oft El Chupacabra.
Ja, toll, ne? Ja. Also ich glaube, die sind alle furchtbar.
Ja.
Aber Benefit of the Doubt und so weiter, ich möchte jetzt einfach mal sagen, vielleicht sieht es auch teilweise ganz gut.
Also sagen wir mal so, wenn ich mir dieses VHS-Cover angucke von Toad Warrior beziehungsweise Max Hell Frog Warrior, dann denke ich so bei mir, nee, möchte ich gar nicht sehen. Das sieht aus wie frühe 90er Porno-Ästhetik. Nicht schön.
Joe Estevez in der Hauptrolle, der jüngere Bruder von Martin Sheen und der Onkel von Emilio Estevez, sehe ich hier gerade. Meine Güte. Das ist so irgendwie so die zweite Garnitur, die du für solche Sequels kriegst. Das ist eben, du kriegst nicht Robert Mitchum, du kriegst Christopher Mitchum.
Ja, ja.
Du kriegst nicht Sylvester Stallone, sondern wie heißt dein Bruder? Frank Stallone.
Frank Stallone, ja.
Okay. Der guter Musiker ist, muss man
ja,
sagen.
Ja, ja, ich weiß.
Aber kein guter Schauspieler.
Nun, mal gucken, ob uns noch irgendwann mal was einfällt mit Rowdy Roddy Piper. Ich glaube, die beiden größten haben wir jetzt. Aber ich würde mich freuen, ihn mal wieder zu sehen. Also von daher, ich bin auch durchaus sehr happy, jetzt eben Hell Comes to Frogtown in voller Länge mal geguckt zu haben. Und also ich denke, wenn noch ein paar Dosen Faxe im Kühlschrank sein sollten, dann würde ich ihn sogar echt empfehlen. Ja. Der liegt nämlich auch in recht guter Qualität auf YouTube rum, wenn man wollte ich mal erwähnt haben.
Kann man sagen. Was man auch sagen kann, ist, man sollte alidafox.de besuchen, um deine Kunst zu genießen und dich natürlich zu unterstützen. Erzähl mal, wie man das tun kann.
Ja, sehr gerne. Bei mir gibt es deutlich weniger Frösche, aber also mindestens genauso viel Abenteuer auf alidafox.de. Dort kann man dann sich ein bisschen was durchlesen zu den Figuren, zu den Geschichten. Ein paar Preview-Seiten kann man sich angucken und man kann natürlich auch in den Shop gehen. Da gibt es die Hörspiele, da gibt es auch den Sammelband jetzt wieder. Und wenn man mich unterstützen möchte, freue ich mich da sehr drüber, wenn dort bestellt wird. Ich mache dann immer meinen Namen rauf und ich mal was ins Buch oder ich mache eine Zeichnung dazu. Ja, das ist halt die beste Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass ich meinen Blödsinn weitermachen kann. Und genau an der Stelle übrigens auch einen lieben Dank an den Robert, der das nämlich auch gerade gemacht hat.
Ja, danke Robert. Und danke an alle Menschen, die uns unterstützen, die Daniel unterstützen, die uns aber auch beide unterstützen unter patreon.com/banuskino. Das ist nämlich so der Weg, der way to go, um diesen Podcast und die daran hängenden Formate zu fördern. Und dafür gibt es ja auch Goodies, wie zum Beispiel Zugriff auf unseren Discord-Server und jede Banuskino-Folge eine Woche vorab für 2 Euro und für 2 Tacken mehr gibt es dann auch eine Bonusfolge, mindestens eine jeden Monat und Zugriff auf unser ganzes Archiv, also patreon.com/banuskino. Wer sich das hier anhört übrigens, wenn wir zum 100. oder 500. Mal erwähnen, dass wir doch bitte auf alidafox.de oder patreon.com/banuskino gehen, sollte das ehrt euch tatsächlich. Also don't skip, just listen. Dead Heat.
Genau.
Ja. Aus der New World Pictures Schmiede mit ein wenig, möchte ich mal sagen, prominenterer Besetzung vor und hinter der Kamera. Also
in der jetzt Tat.
Möchte ich eine Reputation von Roddy Piper kratzen, aber hier so ein paar Namen, von denen man schon sagt, oh ja, doch, das sind ja echte Schauspieler.
Ja, in der Tat.
Und das ist auch ein echter Regisseur.
Teilweise zwar nur sehr, sehr kurz zu sehen. Aber da sind sie, ja. Ich hab so das Gefühl, dass, also in Hell Comes to Frogtown steckt doch ein kleines bisschen mehr kreativer Energie alles in allem.
Ja, okay.
Aber ja, Dead Heat sieht auf jeden Fall aus, als hätten sie ein größeres Budget gehabt.
Ja.
Und sagen wir mal, weniger ambitioniert, aber vielleicht doch etwas gewissenhafter eingesetzt.
Mark Goldblatt, der Regisseur, ist tatsächlich als solcher gar nicht so bekannt. Er hat diesen Film gemacht und eben The Punisher, die Dolph Lundgren-Variante. Ich glaube, keiner von beiden Filmen, ob man jetzt mehr oder weniger mag, sind wahrscheinlich so Filme, die Hollywood in Erschütterung versetzt haben und die Kinokassen zum Bimmel gebracht haben. Aber er ist eben einer der wahrscheinlich prominentesten Editoren, also Cutter in Hollywood. Hat viel mit Paul Verhoeven zusammengearbeitet, viel mit James Cameron zusammengearbeitet, mit Tony Scott, mit Bruckheimer und Simpson und alle möglichen. Also wenn man sich die Credits von ihm durchliest als Editor, hat er wirklich so an allem mitgewirkt, was irgendwie Spuren hinterlassen hat im 80er, 90er Jahre Action-Kino. Von Terminator über T2, über Last Boy Scout, True Lies, Showgirls, Starship Troopers und so weiter und so fort. Also und eben seine Karriere begonnen mit als Editor für Joe Dante mit Piranhas und The Howling. Also extrem prominente Persönlichkeit und eben auch Second Unit Director von Robocop. Also er war einfach mittendrin die ganze Zeit. Genauso wie die Hauptdarsteller, ehrlich gesagt, die dann auch tatsächlich, als die 80er, 90er vorbei waren, so einfach ein bisschen verschwunden sind.
Ja.
Treat Williams lebt gar nicht mehr, muss man dazu sagen. Joe Piscopo lebt noch. Aber ja, hat auch keine nennenswerte Karriere mehr. Ja, tatsächlich.
Das war gemein. Nein, er ist ein Trumper.
Ach so, okay, ja.
Gut. Ja, und hat so eine Personality-Show.
Ich habe den Audiokommentar tatsächlich mit Mark Goldblatt und zwei der Produzenten, ich glaube einem der Drehbuchautoren, gehört, der auf der Vinegar Syndrome Blu-ray drauf ist, und der war sehr, sehr unterhaltsam. Also vor allem über Joe Piscopo viel, viel geredet und gemeint, er hat sich eben sehr eingebracht, und das war so der Beginn auch seiner Bodybuilding-Phase, und
ja.
Er hat eben großen Wert darauf gelegt, dass er die möglichst eng anliegendsten T-Shirts tragen kann und liebt.
Und ja, das ist ihm ganz so wichtig gewesen. Ja, ich wünschte, ich könnte irgendetwas über Piscopo sagen im Zusammenhang mit Saturday Night Live,
ja,
weil er da ja nun auch immerhin 4 Jahre war, das heißt, also, und auch ehrlicherweise so relativ früh. Ich kann mich aber an keinen einzigen Sketch von ihm erinnern. Ganz, ganz ehrlich sagen, es ist klar, also in seiner Bodybuilding-Phase, da habe ich ihn halt deutlich mehr noch in Erinnerung, oder zumindest rein optisch, aber nee.
Er spielt eine der Hauptrollen in dem missglückten Brian De Palma Comedy-Film Wise Guys. Ich glaube, auf den keiner stolz ist, inklusive De Palma selber, der immer gesagt hat, diesen Film hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, ist auch der einzige Film seiner gesamten Karriere, den er bereut. Aber ich kenne ihn vor allem als Komiker aus dieser Star Trek TNG-Folge, der unmögliche Captain O'Connor. Deswegen so in Erinnerung geblieben, weil es die Folge ist, wo Data lachen oder Humor lernen will.
Ja,
und er geht eben aufs Holodeck und da tritt eben Joe Piscopo auf oder Piscopo und macht eben so ein Stand-Up-Ding, ist 3 bis 5 Minuten. Und Data sitzt da und sagt, aha, das ist also menschlicher Humor. Ich erinnere mich dann. Nicht, dass die Szene besonders beeindruckend ist, aber das ist so meine Assoziation. Das ist
interessant. Also, ich meine, da hätten wir natürlich dann die Verbindung zu Star Trek, weil eben Robert Picardo ja auch auftaucht.
Ja.
Der Holodoc aus, was war das? Voyager, genau.
Ja.
Ich hatte aber so das Gefühl, also ich hab ihn nicht wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, war es so ein Blink and You Miss It Moment oder ich weiß es nicht.
Robert also Picardo zu Beginn?
Ja, ich weiß nicht, ich hab ihn einfach nicht, keine Ahnung.
Das ist er taucht am Einsatzort zu Beginn auf und duckt sich eben ein paar Mal hinter dem Auto weg und feigst dann eben die Detectives Mortis und Bigelow an mit, scheiße Leute, ihr macht nur Ärger. Also seine Figur heißt Lieutenant Herzog. Ich weiß nicht, ob das jemals erwähnt wird, aber das Auto, in dem dann, ist es Joe Piscopo, der das kapert, oder Treat Williams? Ich glaube, es ist Treat Williams. Das ist das von Robert Picardo, das Auto.
Okay.
Er sagt, oh, er hat mein Auto ruiniert. Und ja, die sagen, oh, reg dich ab.
Ich glaub, da war ich auf etwas anderes konzentriert gerade, weil ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Dead Heat hat meine Aufmerksamkeit nicht so sehr gehalten wie Frogtown. Und das lag auch ehrlicherweise ein bisschen daran, dass ich Joe Piscopo ausnehmend anstrengend fand und nicht sehr lustig. Wäre es eigentlich, ich meine, Treat Williams, ehrlicherweise, also wenn Treat Williams das erste Mal ins Bild kommt, dachte ich, oh, ist das Dirk Benedict?
Ja.
Also, ich hatte wirklich gedacht, ich habe hier Faceman aus dem A-Team, beziehungsweise Starbuck. Ist er doch nicht. Mhm. Aber vom Typus her erinnert er mich sehr daran. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass seine Figur viel, viel interessanter ist und irgendwann fliegt ja Bigelow, also Piscopos Figur, ja auch raus aus dem Film für eine halbe Stunde, bis er dann zum Show dann, oder am Show dann wieder auftauchen darf.
Er taucht im Aquarium wieder auf, genau, tot.
Ja.
Nicht, dass man ihn erkennen würde.
Nee, überhaupt nicht, ja. Und nun, ja, aber ich fand ihn halt ausnehmend anstrengend. Ich habe verstanden, was sie machen wollten, aber keine Ahnung. Also nach so circa 10 bis 20 Minuten wurde seine Nummer halt quasi alles, seine Kommentaritis quasi, echt anstrengend. Hat ihn, also, ja, nicht gut.
Nee, ist fein. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor und dann reden wir über diesen Film, weil ich glaube, ansonsten wird es zu komplex und es wird zu schwer, uns einfach zu folgen bei diesem sehr anstrengenden Film.
Ich hatte ehrlicherweise vergessen, dass wir das noch nicht gesagt haben.
Akayuki schreibt bei der OFDB, die beiden Detectives Roger Mortis, Treat Williams und Doug Bigelow, Joe Piscopo, sind ein eingespieltes Team, die mit coolen Sprüchen und ihrer draufgängerischen Art ihre Vorgesetzten regelmäßig auf die Palme bringen. Als ein Juweliergeschäft überfallen wird, eilen sie zum Ort des Geschehens und werden direkt in einen blutigen Schusswechsel verwickelt. Schließlich gelingt es ihnen, die scheinbar unverwundbaren Räuber mit unzähligen Kugeln niederzuschrecken. Ich sehe schon, es ist sehr detailliert. Ich bin gerade erst ein Drittel durch.
Ja.
Also es stellt sich heraus, die Räuber sind reanimierte Menschen. Die sind eigentlich tot und stoßen dann irgendwie bei einem pharmazeutischen Unternehmen darauf, dass eben die versuchen, damit ein Geschäft zu machen.
Ja, im Prinzip ja.
Wiedererweckung von Toten.
Ja.
Und im Zuge der Ermittlungen wird eben auch Treat Williams Figur getötet und dann reanimiert in diesem Pharmaunternehmen. Und ihm bleiben aber nur, das variiert so ein bisschen, irgendwas zwischen 10 und 12 Stunden, bevor sein ganzer Körper zusammenfällt.
Richtig, aber zwischenzeitlich hat man auch so das Gefühl, der Film, die Handlung des Films geht schon 3 bis 4 Tage.
Ja, das war auch mein Eindruck, weil ich glaube, es wird nie Nacht. Und man mag doch meinen, selbst im L.A. wird irgendwie so ein Tag auch irgendwann mal enden.
Ja, aber, ne, einfach all die Dinge, die...
Es passiert so viel, ja.
Ja, ne, also die Detective Roger Mortis, auch so ein
sehr lustig.
Wortspiel, ja, ich habe mich totgelacht. Ja, was der also zwischenzeitlich macht, ne, dann, keine Ahnung, fährt er zwischendurch mal nach Hause, geht er duschen, hat einen Jumpscare und trifft dann hier was, trifft dann dort was, kann irgendwie versuchen, seine Beziehung zu kitten und dann eben noch ein bisschen ermitteln und sonst wie. Und ich denke so bei mir, aber also wer irgendwann schon mal in Los Angeles Auto gefahren ist, und ich vermute mal, dass das 88 auch nicht anders war, weiß, wie lange man da von links nach rechts braucht. Und entsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur 10 bis 12 Stunden dauert alles.
Den Vorwurf hat man, glaube ich, 24 auch immer gemacht.
Ja,
also
ja.
Von wegen Jack Bauer schafft es in einer Werbeunterbrechung von einem Ende der Stadt zum anderen zu fahren. Aber, ich hätte, glaube ich, mehr Spaß an dem Film als du, höre ich gerade so raus. Ich fand ihn als Variation dessen, was eben damals schon sehr schick war und ich glaube fast schon wieder so ein bisschen am Abklingen in Sachen Popularität, nämlich dieses Buddy-Cop-Movie, ganz interessant. Also interessant will nicht heißen gut. Aber 88 war eben so eine Zeit, ich meine, Running Scared war durch, 48 Hours war längst durch, Lethal Weapon war durch, also nicht durch, aber war eben auch schon im Vorjahr gewesen. Ich glaube, so die grundsätzlichen Regeln für die Art und Weise, wie solche Filme funktionierten, waren etabliert und das Publikum daran gewöhnt. Ja. Und jetzt schon so ein bisschen, ich glaube, jetzt begann schon so die Phase, wie wir es dann eben auch so in der Spätphase des Slasher-Films sehen, wo dann Filmschaffende anfangen, das irgendwie zu variieren und meistens mit so einem lustigen Einschlag. So, man versucht das Ganze dann nochmal vielleicht so ein bereits funktionierendes Subgenre in ein anderes Subgenre zu übertragen oder es damit zu verquicken. Und in diesem Fall eben Buddy-Cop-Comedy meets Action-Horror.
Ja.
Und ich fand es zumindest interessant, dieses Wagnis einzugehen.
Da würde ich auf jeden Fall, da würde ich auch durchaus mitgehen wollen, weil ich also nochmal, ich finde ihn nicht so ambitioniert wie den anderen Film, den wir heute besprochen haben, aber er hat echte Momente. Also der Tiet hat echte Momente, aber ich fühle mich halt, und ich glaube, deswegen wollte ich es auch gleich ganz am Anfang sagen, damit ich es nicht permanent wiederholen muss. Ich fühlte mich halt wirklich von der Doug Bigelow-Figur, also Joe Piscopos Rolle, so abgeturnt, dass es mir über weite Strecken echt schwer fiel, mich drauf einzulassen, was da alles gerade passiert. Wirklich, weil ich meine, du hast ja völlig recht. Der eine taffe Cop und der andere, der das Maul nicht halten kann, oder der Schlunzige und der Korrekte und ne, diese ganzen Nummern, wir kennen das alles. Und zu dem Zeitpunkt kannte auch das Publikum das in- und auswendig und von daher macht er hier nicht wirklich was Neues. Aber es ist, glaube ich, immer dann doch noch so eine andere Nummer, wenn sie Schauspieler dafür bekommen, die das auch mir so vermitteln können, dass ich mich darauf einlassen kann. Mhm. Na, also was ich einem Eddie Murphy nehme ich eben nur mal ab, dass er schnell und viel quatscht und auch durchaus mal was Lustiges dabei rauskommt. Mhm, ja, bei ihm hier dachte ich so bei mir, noch ein Versuch und noch ein Versuch und nee, das ist schon wieder krepiert, der Witz. Und da unterhalten sich gerade zwei Leute über was durchaus Ernsthaftes, ja, und gerade ist dein Buddy erschossen worden und steht hier wieder vor dir. Lass doch mal die dummen Sprüche im Schrank. Oder es ist furchtbar. Also es ist deutlich mehr Miss als Hit. Und ich meine, ich verstehe, warum man ihn für diese Rolle angestellt hat, aber es ist zu viel des Guten.
Okay,
Weil ich habe das Gefühl, wenn der Film eben davon abrückt, dann hat er mich auch wieder. Also klar, auch die wir waren mal zusammen und irgendwie klappt es nicht mit uns, aber wir mögen uns Geschichte zwischen halt Roger und der Leichenbestatterin da?
Beschauerin,
danke. Rebecca, das ist auch nicht hoch originell, aber da bin ich in gewisser Weise investiert. Ja, weil die beiden Figuren sich eben auf eine normale Art und Weise miteinander unterhalten können. Mhm. Ja, und ihr nehme ich auch tatsächlich durchaus ab, dass sie eben etwas erstaunt darüber ist, dass die beiden Gangster, die sie doch gerade letzte Woche beerdigt hat und aufgeschnitten, auf einmal hier wieder liegen. Mhm. Und es ist entsprechend sauer, wenn Darren McGavin, den wir uns das letzte Mal hatten bei A Christmas Story.
Ja, richtig.
Genau,
ja.
Was denn?
Ja, ich habe kein Problem mit Christmas Story. Ich habe ein Problem mit seiner Rolle als Dr. McNabb, der halt wirklich so eine, also komplett aus dem Hut gezaubert wird, relativ spät dann als der Bösewicht des Films.
Aber wie geht's? Aber er kommt ja relativ früh schon rein und wird eben versucht auf seine joviale Art und Weise irgendwie die Cops und eben Rebecca von diesen Leichen halt wegzubringen. Wie gesagt, also diese ganzen Sachen, die nehme ich ernst. Die, sagen wir mal, der Ermittlungsteil, also auch zum Beispiel, wenn die beiden dann irgendwie bei dem asiatischen Metzger stehen und all das, das funktioniert. Auch da funktioniert durchaus zum Beispiel die Kumpelhaftigkeit zwischen den beiden und die Muskelprotznummer von Doug gepaart mit dummen Sprüchen und sowas. Da habe ich gar nichts gegen an solchen Momenten. Ja, und es gibt viele gute Momente, es gibt durchaus spannende Momente, es gibt sehr, sehr gut getrickste Momente, es gibt sehr, sehr eklige Effekte, die ich sehr, sehr zu schätzen wusste. Dafür, das ist adäquat unangenehm, wenn Randys Gesicht irgendwie halb zerfließt. Bläh. Ja. Unangenehm.
Wurde auf dem Audiokommentar kommentiert mit, da hat die MPAA alles rausgeschnitten. Ja. Oder darum gebeten, das rauszuschneiden, um kein X-Rating oder NC-17-Rating zu riskieren. Ja.
Also ja, wirklich, wirklich unangenehmes Zeug. Da bin ich voll bei. Da bin ich auch voll da und das macht der Film richtig, richtig tolle gut.
Ja.
Und der hat eben auch andere Momente, auch gerade so im Abgang, so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, da geht's richtig rund und zur Sache. Alles cool. Aber
ich finde, dein Zeitgefühl ist heute Abend so ein bisschen off, weil du schon mal irgendwie bei einem sehr, sehr kurzen Film wie Hell Comes to Frogtown sagtest, eine halbe Stunde kürzer wäre gut gewesen. Und du sagst, ja, aber in der letzten halben, dreiviertel Stunde macht Dead Heat einiges richtig, aber der Film ist ja nur gut 80 Minuten lang. Also macht er für dich doch eigentlich die Größe seiner Laufzeit fast alles richtig.
Also ich habe jetzt 86 Minuten zu stehen und
nach 81 Minuten setzt der Abspann
ein. Okay, du hast auf die Uhr geguckt. Aber das bedeutet, dass 50 Minuten ist, hat er zumindest, wann immer Joe Piscopo auftaucht, hat er ein Problem.
Ich zieh dich doch nur auf, nein. Ich kann doch alles nachvollziehen. Ich habe auch diesen Film geguckt mit relativ großem Vergnügen und dabei trotzdem zwei, drei Male Gedanken gehabt, das ist kein Film für Daniel.
Ja.
Ich glaube, das wird dir irgendwie nicht gefallen. Dafür ist er eben dann doch noch zu sehr, glaube ich, 80er, Spät-80er Action, Hollywood-Action-Film-Klischees verpflichtet, mehr als so Horrortropen und einfach anderen Genres, aus denen er sich bedient. Ich finde gerade interessant, wie gesagt, was er macht. Es war eben eine Zeit, in der eben die Body-Action-Comedy schon so ein bisschen abgegriffen war und man dann eben auch ankam mit, wenn es smart war, mit sowas wie Midnight Run um die Ecke kam, aber eben auch mit sowas wie, wobei auf die harte Tour fand ich auch ganz lustig,
ich mochte den.
Ja, ich mach den ganz gerne. Aber da gab es auch noch sowas wie der Harte und der Zarte mit Gene Hackman und Dan Aykroyd als ungleiches Ermittlerpaar und das war dann schon eher so leicht zum Kotzen. Aber also von daher, ich bin ganz dankbar dafür, dass das hier ist, was es ist, aber als Comedy funktioniert er nur sehr bedingt gut. Die Action ist sehr kompetent. Das kann eben Mark Goldblatt, glaube ich, auch einfach sehr gut, weil er hat eben 1001 Actionfilme geschnitten. Er weiß, wie sowas funktioniert und ich glaube, er weiß auch, wo er die richtigen Leute findet, um seinen Film hier gut aussehen zu lassen. Ich meine, allein hinter der Kamera Robert Yeoman ist jemand, der ist auch einer der maßgeblichen Kameramänner im Hollywood der jüngerer Zeit, macht jeden Film mit Wes Anderson. Und ich meine, wenn die für irgendwas bekannt sind, dann dafür, dass sie gut aussehen.
Ja.
Also ich finde das alles sehr, sehr kompetent, aber tonal schwierig. Ja. Handlungsseitig, dramaturgisch schwierig. Effekte toll. Diese ganze Szene in dem chinesischen Restaurant.
Die haben mit diesen Schweinehälften, die dann
widerlich, absolut zum Kotzen, im allerbesten Sinne.
Ja. Aber da traut sich der Film eben auch was. Ja? Und dann hat er eben auch die Kompetenz, und um das eben auch umzusetzen. Deswegen sagte ich ja vorhin auch, ich glaube, dass das Geld, was sie hatten, haben sie gut eingesetzt. So.
Und wird auch im Kommentar kommentiert mit jetzt kommt die beste Szene und dann wird es, glaube ich, auch noch jemand die einzig gute Szene. Nein, die beste Szene, sagt der Regisseur.
Ich meine, bei der Gelegenheit gesagt, Shane Black hat ja wohl auf dem Königlichen Kurzauftritt.
Maybe, ja.
So weiß es die Wikipedia. Hm. Geschrieben ist das Ganze von Terry Black. Ich frage mich, ob die beiden miteinander verwandt sind. Naja, jedenfalls, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, Vincent Price ist jeden Cent wert, den sie ihm gegeben haben.
Ja.
Er ist so großartig hier. Und er hat nicht viel zu tun. Er hat 5 Minuten netto oder sowas.
Ja.
Wie so einer Videoaufnahme in der ersten Hälfte des Films und halt einem etwas größeren Monolog am Ende.
Ja.
Und dann darf er noch ein bisschen in der Ecke stehen, während alles um ihn herum explodiert. Aber er ist so brillant. Und es ist, also ich glaube, Vincent Price, gerade in seiner Spätphase, und das dazu gehört natürlich der hier von 88 oder eben Edward Scissorhands.
From a Whisper to a Scream hat man mal besprochen, der ist von 87.
Und hier seine Audioaufnahme fürs Disneyland Paris und so, das ist einfach, es ist so wundervoll, weil er eben schon recht alt ist, ein bisschen, also man hört seiner Stimme auch an, dass sie halt nicht mehr ganz so kräftig ist und sowas, aber die Art und Weise, wie er eben die Betonungen setzt, wie er eben mit den Wörtern umgeht, und dann kriegt er halt so ein hanebüchenes Skript hier und macht da Gold draus. Der ist so unglaublich toll. Und auch er natürlich einer, der sich im Lauf seiner gesamten Karriere nie zu blöd war, alles zu machen und eben aber auch wirklich mit vollem Einsatz dann das zu verkaufen, was er zu verkaufen hat. Und ich habe mich so unglaublich gefreut, ihn hier zu sehen. Und das alleine ist ein Grund, sich den hier anzugucken, weil ist fantastisch.
Ich muss leider sagen, ich bin mit dem Audiokommentar der Filmemacher nicht ganz bis zum Ende gekommen, also bis zu der Vincent Price-Szene. Und ich habe mich dann doch gewundert, ob das noch kommentiert wird, dass er, glaube ich, nie im selben Frame zu sehen ist wie der Rest des Ensembles.
Mm.
Also wie gesagt, er ist toll.
Mm.
Und seine Präsenz wertet jeden Film auf. Und wenn er sich dann doch so viel Mühe gibt wie hier, dann umso besser. Aber mir ist dann doch beim Sehen aufgefallen, er interagiert nie mit dem Rest des Ensembles
in der Szene. Genau, nie mit Treat Williams und Joe Pistolo.
Und davor sehen wir ihn eben nur in dieser schrebeligen Videoaufnahme, wo er im Bett liegt.
Ja.
Und ich habe mich schon gefragt, ob sie ihn einfach nur für einen Tag hatten und dann in Abwesenheit des ganzen restlichen Personals einfach seine Szenen drehten.
Ja.
Unabhängig davon, das Set ist ziemlich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses, als Joe Piscopo da das erste Mal in dieses Reanimationsdingen da reinstolpert, was ja so ein Raum ist, der auch so eine zweitklassige Variante dessen, was man in The Matrix oder so sieht, sieht gar nicht so schlecht aus.
Aber ist es nicht Treat Williams?
Ich meine, es ist Joe Piscopo.
Ich weiß auch nicht. Also
Treat Williams ist schon da niedergestreckt, oder?
Also einer von den beiden weckt halt diesen Biker mit dem kaputten Gesicht auf.
Stimmt,
ja. Und darf sich prügeln. Also vermutlich wird es vermutlich der muskulösere sein, das finde ich recht. Genau, aber Treat Williams Figur beißt halt bei der ganzen Gelegenheit ins Gras und landet dann halt selber auf dem, auf diesem, ja, tatsächlich sehr hübschen Prop-Tisch.
Ja. Diese blauen Blitze, das ist auch die Art von, deswegen höre ich gerne Audiokommentare, weil das ist so die Art von total belanglosen Trivia, dass man nirgendwo anders erfährt. Die sind übrigens diese blauen Blitze, da wenn Treat Williams wiederbelebt wird, einfach aus Terminator geklaut. Mark Goldblatt meint, James Cameron schuldet ihm noch einen Gefallen, weil er wirklich für $3.50 seinen Film geschnitten hat und sagte, hier kannst du die Blitze haben. Also ich mag einfach die Art und Weise, wie dieser Film produziert ist. Das gilt auch für Hell Comes to Frogtown. Das ist überhaupt grundsätzlich einfach, mag ich oft an Gesprächen über Filme, die wir, also an den Filmen, über die wir sprechen, ist, dass man ihnen eben gerade, wenn sie so niedrig budgetiert sind, eben auch ganz gut ansieht, wie sie entstanden sind. Und man guckt eben auf die Vincent Price-Szene und freut sich zum einen natürlich darüber, dass es Vincent Price ist und dass er eben da vor der Kamera noch mal sein Bestes geben darf. Aber man guckt sich das eben auch an und denkt sich, ja, sie hat ihn offensichtlich nur für einen Tag. Und entsprechend sieht auch seine Szenen aus. Er interagiert mit niemandem. Wahrscheinlich ist er irgendwie nach Feierabend in der Crew gekommen und dann haben sie ihm seine Szenen gedreht, weil er nur 3 Stunden Zeit hatte.
Ja.
Weil er vielleicht auch einfach ein alter Mann war zu dem Zeitpunkt seiner Karriere.
Genau, nee, stimmt schon. Das ist.
Geht auch für alle Effekte, dieses Handgemachte. Ich mag das einfach. Und ganz wichtig für mich, glaube ich, als Actionfilm-Fan, die Bloodsquibs. Also, der Film hat einfach eine Härte, die für mich eben Hell Comes to Frogtown. Ich möchte die beiden Filme nicht aneinander messen, sind vollkommen verschiedenartig angelegt. Aber er hat eben in zweiter Moment eine Härte, die ich in Hell Comes to Frogtown ein bisschen vermisste. Die kommt bei Hell Comes to Frogtown raus, wenn eben hier der eine Typ mit der Gasmaske, da William Smith, dann ins Gras beißen muss, aber der Täter die eben einigermaßen regelmäßig, also dass Leute eben auf blutigste Art und Weise erschossen werden oder da mal Gesicht schmilzt und Körper verwesen und gebrochen werden, und das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Stimmt schon. Deswegen sagte ich vorhin ja auch, er traut sich ein bisschen was, und ich meine, er ist da ja nicht sehr konsequent, ne? Also einmal lassen sie halt hier Roger sagen, dass er sich irgendwie geschnitten hat und es kommt kein Blut. Und beim nächsten Mal wird er halt irgendwie von der Uzi halt irgendwie quer über den Wanst geballert und das spritzt in alle Richtungen. Also, nun gut, ja. Aber es ist wurscht, das sieht gut aus. Ich habe eben aber auch das Gefühl, vielleicht bin ich deswegen. Ich glaube, beide Filme heute Abend sperren sich jeglicher Form von kritischer Auseinandersetzung. Aber bei dem ersten war ich doch, sagen wir mal, investierter alles in allem, einfach auf einer philosophischen Ebene, möchte ich fast sagen.
Tatsächlich,
weil ich genrephilosophisch wollte ich damit. Also weil der einfach, glaube ich, mehr zustande bringen will. Weil er eben die ganze Welt baut, weil er eben uns erklären muss, wie das alles funktioniert, und dann tut das eben oftmals nicht, wie du das richtig gesagt hast. Hier, Dead Heat setzt sich so ein bisschen ins gemachte Nest, indem er eben sagt, so, ich nehme jetzt im Prinzip eigentlich nur die beiden größten Teile von zwei unterschiedlichen Genres und kombiniere sie miteinander. Weil beide Genres alleine schon ganz gut funktionieren, in der Hoffnung, dass es halt in der Melange eben auch klappt. Und da muss er nicht viel tun. Da muss er nur sagen, guck mal hier, Pharmaunternehmen, guck mal, alter Mann, der nicht sterben will.
Ja,
so, klar. Und da habe ich nicht genug, um die Zähne reinzuschlagen.
Ja.
Außer eben, dass mir Doug Bigelows permanentes Gelaber
sackelt. Ja.
Ist da eben nicht viel, außer eben durchaus das Zugeständnis, dass das alles sehr, sehr gut aussieht. Die Action ist sehr, sehr gut, die Effekte sind sehr gut, die Tricks. Und dass eben gerade, wenn das Ding eben in den Horroraspekt reinrutscht, habe ich richtig Spaß hier. Ja, viel mehr kann ich, glaube ich, gar nicht da an der Stelle anführen, weil der Film bietet mir nicht genug, als dass ich da anfangen könnte zu analysieren.
Tut er nicht. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel mehr dazu sagen, außer hat mir offensichtlich mehr Spaß gemacht. Ich gebe dir auch insofern recht, dass du sagst, der Film ist weniger ambitioniert als Hell Comes to Frogtown. Ich meine, okay, vorweggeschickt, ich gebe mich da keine Illusionen hin. Das sind beides eiskalte, wollte ich sagen. Auch das klingt wieder so unsympathisch. Das sind einfach beides Kommerzprodukte. Klar. Beides relativ gering budgetierte Produktionen. Die eine ein bisschen hat ein bisschen mehr Kohle, die andere ein bisschen weniger. Aber offensichtlich beide mit der Intention produziert aus bestehenden, sich bereits als populär etablierten Filmgenres oder Subgenres irgendwie davon zu profitieren und daraus irgendwie damit einen flotten Dollar zu machen. Mhm. Und ich meine, es gehört doch nicht wahnsinnig viel Ambition dazu, zu zu sagen, ja, wir haben eben nur $1 Million, dann lass uns doch irgendwie in einem Steinbruch da draußen irgendwo in der Wüste Arizonas drehen und schreibt mein Drehbuch drum wie in Hell Comes to Frogtown. Dazu kommt aber, du hast ja vollkommen recht, der Film hat dann einfach ein paar sehr, sehr gute Ideen, aus denen er nichts macht, aber auch ein paar sehr, sehr gute Visuals, muss ich sagen. Zum Beispiel diese Industrieruine in Hell Comes to Frogtown ist auch ein tolles Filmbild. Ich wünschte mir einfach, also die Filme konnten nichts dafür, dass wir sie miteinander gepaart haben. Aber ich wünsche mir einfach manchmal, man hätte einfach die Filme, das filmemacherische Können paaren können mit dem, was Hell Comes to Frogtown, also die Prämisse von Hell Comes to Frogtown hergegeben hätte.
Klar.
Und daraus was Cooles gemacht, weil inhaltlich ist Dead Heat so viel konventioneller und konservativer als Hell Comes to Frogtown. Aber er sieht eben so viel besser aus.
Auch das ist richtig. Ich meine, du hast natürlich auch recht an der Stelle, die beiden Filme können überhaupt nichts füreinander und das ist, um meinen alten Prof zu zitieren, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Und das hier ist sowieso Äpfel und Birnen. Ja. Ne? Aber da wir sie eben nun mal mehr oder weniger hier in einem Atemzug nennen, beziehe ich mich logischerweise dann auch auf unser Gespräch von vor einer Dreiviertelstunde. Und das wird natürlich ehrlicherweise Dead Heat an der Stelle nicht so hundertprozentig gerecht. Ich kann aber eben leider zu Dead Heat nicht so wahnsinnig viel anderes sagen.
Ja, ist okay. Nochmal ein Shoutout an Treat Williams, den wir hier auch schon ein, zwei Mal hatten. Zuletzt es war einmal in Amerika, da spielt er diesen Gewerkschaftsboss.
Richtig,
den Noodles und seine Crew da ich glaube, als Bodyguards dient. Aber er war auch in 1941, ich glaube, das war sein großer Durchbruch für Spielberg oder eben nicht, weil der Film war jetzt nur so mittelmäßig erfolgreich. Aber was ich ja wirklich sehr, sehr schön fand und für mich so ein echtes Moment war in den späten 90ern, es gibt von Stephen Sommers einen Film, der heißt Deep Rising oder ich glaube zu Deutsch Octalus, das Grauen aus der Tiefe. Und das war ein Kinofilm, ich habe den auch im Kino gesehen, mit Treat Williams und Famke Janssen in der Hauptrolle, also zwei absolute Direct-to-Video-Koryphäen, möchte ich mal sagen, oder so TV-Gesichter. Und das war so einer der unwirklichsten, glaube ich, Kinomomente, den ich so in meiner späten Jugend, also ich war da, glaube ich, auch schon volljährig, hatte, dass ich dachte, sowas kommt ins Kino? Na, hallo. Dafür war ich dann doch relativ dankbar, auch wenn der Film auch eben sehr, sehr albern ist. Also tonal ist er eher bei Dead Heat als jetzt bei Once Upon a Time in America. Aber ich fand es relativ unglaublich, Treat Williams in der Hauptrolle zu sehen, in einem großbudgetierten Studiofilm mit einem Tentakelmonster. Also. Das war dann auch, glaube ich, aber auch vorbei dann die Zeit. Also befeuert vom kommerziellen Erfolg von Species oder sowas wahrscheinlich.
Tja. Ja.
Es gab noch ein paar Monsterfilme in der Zeit, aber nicht viele.
Also ich hatte das Gefühl, da lief irgendwie ständig alles möglich, ob das jetzt Anaconda ist oder.
Ja.
Also.
Ständig alles möglich. Ja, ich glaube aber Anaconda und Species sind wahrscheinlich schon so die beiden maßgeblichen Dinger. Weil Mimic, über den wir kürzlich auch gesprochen haben, war ja dann schon wieder so ein, wollte keiner sehen. Und dann so, ich glaube, Anfang der Nullerjahre war es dann auch schon wieder durch.
Ja, das ist richtig, ja. Nee, also wie gesagt, Dead Heat
schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Hat ein paar echte Momente, sieht sehr, sehr gut aus an vielen Stellen.
Der echte Moment ist zum Beispiel der Angriff dieses Rindertor, so wollte ich noch sagen.
Das ist hart. Also, ja, das und eben, wie gesagt, hier Lindsay Frost als Randy James' Abgang. Das hat mich auch durchaus, das hat mich erschüttert. Naja, also es hat mich auf jeden Fall nicht so schnell losgelassen.
Ja.
Und dafür bin ich dafür bin ich ja tatsächlich sehr dankbar. Und ansonsten würde ich das eben auch wieder so als Kerbe im Bettpfosten hier bezeichnen wollen. Ja.
Wir beide machen ein bisschen Sommerpause, aber nicht allzu lange. Und ihr hört uns bald schon wieder mit einer Bonusfolge Ende diesen Monats, Ende August. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Also nicht alle von uns. Also mich hört ihr zum Beispiel nächste Woche schon wieder. Und dann mit Udo Fischer, lieben Freund des Hauses, mit dem ich auch schon öfter gesprochen habe. Und Udo hat sich eingeladen mit zwei Filmen, von denen er meinte, die könnten mir gut gefallen. Und einer ist ganz ziemlich super und der andere ist ziemlich scheiße. Wir reden über Pumpkinhead 2 Spoiler. Und Mystor, der Todesjäger 2. Zwei Sequels und nur eines davon gelungen. So viel vorweg.
Das ist aber ein Mega-Spoiler, aber na gut, ich bin gespannt.
Tut ja der Qualität des Gesprächs oft keinen Abbruch, ob wir Filme gut finden oder nicht. Deswegen, wir sagen ja auch beide immer gerne wieder, weil, wisst ihr was, guckt euch alles an. Also lasst euch jetzt nicht beirren von uns, die wir sagen, ist jetzt nicht so doll.
Absolut, oder? Ich meine, ich habe ja die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen. Ansonsten freue ich mich aber sehr auf die verdiente Sommerpause, sagen wir mal zumindest virtuell. Und dann sind wir Ende des Monats, Anfang nächsten Monats dann wieder da.
Ja.
Bye-bye.
Treat Williams und Joe Piscopo in Dead Heat.
Auch wenn man auf sie schießt, sterben sie nicht.
Oh, yeah.
töten wollen, wird man nie mehr los.